mit Jackie Feldmann und Tommy Thorlingling.
Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hodenlose Frechheit mit Jackie Feldmann und Tommy Thorlingling. Herzlich willkommen, liebe Ich gebe jetzt schon auf, Tommy.
Du gibst jetzt schon auf. Ja, hallo. Hallo, liebe Hodis. Hallo, Jackie. Mir geht es wundervoll. Es ist ein wahnsinnig schöner Tag. Pollenallergie kickt rein des Todes. Wie geht es dir?
Ja, du bist ein Pollenallergie-Mensch. Oh, krass, das tut mir wirklich leid. Ich bin damit zum Glück gesegnet, dass ich das nicht habe, aber sonst, soweit geht es mir auch ganz gut. Nur, es passieren gerade so komische Dinge irgendwie. Ich glaube, die Merkur-Retrograde schlägt komplett zu.
Stimmt.
Ja, der Merkur steht ja auch für materielle Sachen und ich habe hier kein Internet. Tommy, also liebe Hodis, ich muss gerade über meine mobilen Daten hier mit Tommy connecten. Also das ist wirklich, das ist komisch. Und noch eine gruselige Geschichte. Ihr wisst ja, ich habe ja meine Matcha-Sucht wieder zurück. Ne? Das ist ja leider sehr peinlich mir persönlich, aber es ist gerade so, wie es ist. Es ist okay. Ich werde auch wieder da wegkommen. Das rede ich mir ein. Nee, auf jeden Fall. Ich war gestern Nacht noch ziemlich lange wach und war dann so um 3 Uhr, habe ich auch auf die Uhr geschaut und war so, oh, ich gehe jetzt ins Bett. Es war wirklich spät. Und dann habe ich so gedacht, so, warte mal, fuck, ich habe doch noch eine Matcha-Flasche irgendwo hier. Wo ist die denn? Und dann habe ich in den Kühlschrank geschaut und da war die nicht. Und ich war so, hä? Hä, aber ich hatte doch noch eine. Oh mein Gott, bin ich jetzt so süchtig, dass ich die schon leer getrunken habe und es nicht mehr weiß? Also ich war wirklich verwirrt. Und dann habe ich sogar noch meinen Ersatzdrink, dieses Vitamin Well Reload, habe ich noch genommen von meinem Schreibtisch und habe es dann in den Kühlschrank gestellt. Ich so, ja gut, dann trinke ich das morgen früh einfach, bla bla bla. Und habe dann nochmal in den Kühlschrank, also ich habe nochmal extra reingeschaut, um zu gucken, hä, ist die, hat Marti die Matcha-Flasche irgendwo hingestellt, wo sie sonst nicht steht? Und da war aber nichts. Und dann heute Morgen, ich schlafe im Moment getrennt von Marti, weil er war jetzt krank und ich habe dann im Wohnzimmer gepennt, weil ich will ja nicht krank werden, so, ne? Und ich bin sowieso ein Fan von allein schlafen, wenn ich ehrlich bin. Also ich liebe es, allein zu pennen. Also es kommt mir gerade gelegen. Nee, es ist wirklich so, wenn ich Stress habe, dann brauche ich richtig viel Schlaf und guten Schlaf. Und wenn neben mir dann einer mich berührt oder irgendwie schnarcht oder so, dann, oh, dann bin ich so fertig den Tag über und ich schlafe echt gut in letzter Zeit auf dieser Luftmatratze. Naja, jedenfalls kam er dann heute Morgen zu mir und hat sich so daneben gelegt und dann hatte ich so gesagt, ich so, oh Mann, ich muss jetzt, bevor ich mit Tommy aufnehme, noch in den Supermarkt und mir Matcha kaufen. Oh, ich hasse es, dass ich wieder zurück bin zu diesem Zeug. Und er so, ach, das wird schon wieder und so, ne? Du schaffst das und zeitlich passt das ja auch noch. Und ich so, ja. Und dann hat er telefoniert und ich bin dann in die Küche und gucke in den Kühlschrank und dann steht da diese Matcha-Flasche.
Hä?
Tommy, und ich war so, ja, und ich war so, hat er die jetzt da reingetan? Und dann bin ich so zu ihm und habe ihn so angeschaut und er hat aber noch telefoniert und dann ich so, okay, dann warte ich kurz und dann war er fertig und ich so, hör mal, hast du die da reingetan? Ich so, hä, wo war die denn? Also ich habe die wirklich nicht gefunden in der Wohnung und er so, hä, was? Ich so, ja, die Matcha-Flasche. Also ich habe die Matcha-Flasche nicht da reingetan. Ich so, was? Das kannst du mir nicht sagen. Ich so, die war, ich habe wirklich in der Nacht dreimal nachgeschaut, Tommy.
Vielleicht
ich
ist
bin
es ein
noch
Zeichen.
Nicht doof.
Vielleicht ist es ein Zeichen.
Echt? Oh mein Gott, und ich war so, oh, das gibt's doch nicht. Also, das hat mir wirklich Angst gemacht. Ich habe auch zu Marti gesagt, ich so, du kannst mich mit allem verarschen, was du willst, aber nicht mit Geisterzeugs. Ich so, ehrlich nicht, ich glaube da dran. Ich so, jetzt sag mir, hast du die Matcha-Flasche da reingetan? Und dann habe ich so zu ihm gezwinkert, ich so, sag einfach, du hast sie da reingetan, okay?
Hat er es dann einfach gesagt?
Oh, nein, also ich habe dir nicht da reingetan. Ich so, oh, Junge, ey, das ist echt zu krass.
Das Universum möchte dir etwas sagen und möchte dir sagen, guck mal, ohne Matcha ist scheiße, vielleicht solltest du deine Sucht wieder aufgeben.
Echt, das ist so krass. Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Deswegen, das hat mich arsch verwirrt heute Morgen.
Das ist so lustig, weil wenn ich in die Vorbereitung für die Folge gehe, Dann gucke ich mir natürlich auch meine Zündstofffragen an und schaue rein, welche Fragen ich dir darüber so stelle, weil es sollten ja auch irgendwelche sein, die irgendwie zu uns passen oder irgendwie so. Und eine Frage ist tatsächlich, an welcher Sucht könntest du zugrunde gehen? Die habe ich mir eigentlich für heute aufgehoben, aber ich glaube, ich kann es mir eigentlich schon selbst beantworten. Ich glaube, es wird Matcha sein.
Ja, ich ist, glaube ich, tatsächlich nicht mal Matcha, also weil Matcha ist ja grüner Tee, das ist ja mal gar nicht so schlecht. So, das ist ein bisschen, das ist Koffein, okay, aber wenn du, das ist ein bisschen wie Kaffee, so, ne? Mhm. Ich glaube, das Schlimmere ist wirklich der Zucker da dran. Also, das ist halt der Scheiß. Das muss man ganz klar sagen. Der Zucker da drin ist viel schlimmer als das Matcha. Deswegen, eigentlich ist es scheiße, dass ich immer sage, oh, Matcha, Matcha, weil Matcha ist es nicht. Es ist der Fick Zucker, ey.
Das ist die Mischung aus allem.
Oh, Tommy, ich muss auch noch dir was erzählen. Mhm. Und zwar, also so mal kurz von dem, was ich habe sogar gerade ausgeräuchert, weil ich wirklich dachte, ich spinne, ne? Ich habe auch nur Scheiße in letzter Zeit geträumt. Unter anderem diese Nacht habe ich geträumt, ich hätte bei einem Marathon mitgemacht und habe natürlich den Start verpasst. Dann mussten alle auf mich warten, alle waren sauer. Und ich war dann eine von den Letzten, weil ich auch so abgehetzt da ankam. Ich habe vorher einen Burger bei McDonald's gegessen, das war ein ganz weirder Traum. Und während des Laufs hat mich eine einfach in so ein Wasser geschubst, weil sie mich scheiße fand, weil ich zu spät kam. Also ja, also sowas habe ich geträumt und jetzt kommt der krasseste Traum. Der hat mir auch, da habe ich wirklich gedacht, so das gibt es nicht. Ich habe geträumt, ich habe einen Stalker, also so richtig krass. Und ich war mit Lena Liebkind unterwegs und unserer Zuhörerin, unserem Hodi Lulu, war ich unterwegs.
Geil.
Ja, ich habe von Lulu geträumt. Ja, liebe Grüße an dich. Ich habe von dir geträumt. Ich fand es so witzig. Also ich war mit Lena, war ich unterwegs in so einer Wohnung und da war dann so ein Typ und wir haben den einfach gefragt, so hey, könntest du bitte ein Foto von uns machen? Und er hat so voll lange dafür gebraucht, weißt du? Und dann habe ich so mir später die Fotos angeschaut und er hat auch nur zwei Fotos oder so gemacht, obwohl er so voll lange irgendwie da an meinem Handy war, ne? Und dann war ich so, okay. Und plötzlich macht der Typ die Tür zu und wir waren eingesperrt, wir drei. Und ich war so, what the fuck? Und dann sagte Lena so, ich sag's dir doch, das war ein Stalker. Und ich so, oh mein Gott, ich hatte auch schon ein ungutes Gefühl, als ich ihm mein Handy gegeben habe.
Oh, wow.
Und genau, und dann sie so, scheiße, Mann, der hat uns hier jetzt gefangen und so, ne? Und ich so, fuck, dann habe ich so aus dem Fenster geschaut und es war so, sag ich mal, so 6 Meter hoch oder so, es war schon hoch, ne? Und da war aber irgendwie unten, war irgendwie so ein Busch oder sowas und ich dachte so, okay, wenn wir in diesen Busch springen, könnte es sein, dass wir uns nicht so ganz verletzen. Und dann habe ich so gesagt, ich so, Leute, ich spring da jetzt raus. Ich so, und ihr springt nach und ich versuche euch dann so weit es geht aufzufangen und so, ne? Und dann ist erst Lena, also ich bin dann gesprungen, ich habe es auch geschafft, ohne mich zu verletzen. Dann ist Lena gesprungen, die hat es auch geschafft und dann ist Lulu gesprungen und die haben wir aufgefangen. Und genau in dem Moment, als Lulu aber gesprungen ist, kam der Stalker an das Fenster und hat gesagt, ich krieg euch schon. Und ich habe dann einfach so Lulu geschnappt und so voll getragen auch im Rennen. Und da sind wir weggerannt und dann waren wir an so einer Busstation und plötzlich kam der Typ, saß der als Busfahrer da drin und ich so, Alter, what? Was ist das? Mhm. Und dann er so, ich hab doch gesagt, ich krieg euch. Und dann sind wir wieder weggerannt und plötzlich waren wir aber wieder in dieser Wohnung und ich hab's nicht gecheckt. Und dann irgendwann kam dann ein Polizist und der Polizist, den kannte ich sogar. Also der, ich hatte letztens einen Polizisten gesehen, der sah genau so aus. Und der hatte so eine Knarre in der Hand und ich hatte plötzlich auch eine Knarre in der Hand. Und dann sind wir durch diese Wohnung und haben uns das so angeschaut. Und er so, oh mein Gott, was wohnt hier für ein Psycho? Und es waren überall so ein Schreien von meinen Sachen und so. Also so richtig alle Bilder, auch so privat mich fotografiert und so. Und dann hatte er Polaroids von meiner Einweihungsfeier, die er nicht haben hätte können. Und ich war so, oh mein Gott, wie ist er an diese Polaroids gekommen? Weil ich habe die hier in meinem Schrank so. Und ich war so, oh mein Gott, wie hat er das gemacht? Und dann stand er da und ich habe, ja voll. Und dann habe ich ihn so gefragt, ich so, ey, ich so, wo hast du diese Polaroids her? Und dann er so, tja, ich habe mir einen Schlüssel nachmachen lassen von deiner Wohnung.
What?
Und dann ich so, wo hast du überhaupt meinen Schlüssel her? Und dann er so, tja, von deinem Neffen. Und ich, mein Neffe ist 1 Jahr alt. Und ich so, oh, Dodi, du Idiot, habe ich so gedacht.
Die fangen schon richtig früh an.
Und ich musste so lachen. Ich so, Dodi, du Idiot, habe ich nur gesagt. Und dann habe ich noch gesagt, und ich so, und woher wusstest du immer, wo wir sind? Und er so, tja, ich habe eine App installiert, mit der ich deinen Screen sehen kann. Und ich habe alles gesehen, was ihr geschrieben habt, auch über mich und so und wie ihr flüchtet und so.
What?
Und ich so, Alter, das ist so krass. Und ich bin dann aufgewacht und ich habe mich so komisch gefühlt auch. Und ich war so, hey, was ist das gerade für eine Zeit? Ja, liebe Grüße, Lulu. Ich habe dich auf jeden Fall gerettet.
Ja, also sie kriegt jetzt wahrscheinlich so einen kleinen, stirbt jetzt wahrscheinlich wie so einen kleinen Fangirl-Tod, wie sie immer sagt, wenn sie sich selbst hört. Aber es ist gut, dass du ausgeräuchert hast. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass wenn Marti schon so gekränkelt hat und dass du vielleicht auch irgendwie so ein bisschen was abbekommen hast, gerade wenn man so leicht krank ist, so vielleicht ein bisschen erhöhte Temperatur oder sowas, da hat man ja voll oft so Fieberträume oder irgendwas, weil das klingt ja schon so krass, wie aus so einem Horrorfilm. Mega gruselig.
Mhm. Ja, also das war wirklich krass. Und der Typ sah auch aus wie einer, den ich kenne, nur irgendwie in noch abgefuckter. Also das war so gruselig.
Der hat sich wahrscheinlich jetzt auch geärgert, dass ihr jetzt so Rollos im Bad habt, weil jetzt kann man da nicht mehr reingucken.
Stimmt, eine Zeit lang konnte man uns zuschauen auf dem Klo.
Ja, jedes Mal, wenn ich bei euch war, dachte ich so, ey, man hat voll Blick über Berlin, aber Berlin hat auch Blick ins Zimmer, wenn Berlin das will.
Ach, die Berliner interessiert das nicht. Die denken sie, also hier sehen wir krassere Sachen als Tommy, der auf dem Klo sitzt.
Stimmt, ja. Marti duschend.
Ja, das stimmt. Das ist schon ganz schön. Ja, aber verrückt, oder? Tommy, hast du auch gerade so Sachen irgendwie, die so dir so ein bisschen komisch vorkommen? Ich weiß nicht, bin ich die Einzige?
Ja, nee, also gerade aktuell kommt mir nichts komisch vor. Ich habe nur gerade so eine Situation, die zieht sich noch ein klitzekleines bisschen seit unserem letzten Berlin-Besuch. Und zwar, als ich dich besucht hatte und wir eine Folge aufgenommen hatten, hattest du mir ein Krafttier gelegt. Und ja, pipapo, ich glaube nicht an so ein Gedöns, aber es hat ja weirderweise gepasst. Und es hat mir auch tatsächlich geholfen, auch so meine Entscheidungen zu treffen. Und jetzt habe ich diese Entscheidung getroffen, bin aber noch nicht in die Umsetzung gegangen. Und jetzt würdest du vielleicht kurz losrennen und mir nochmal ein Krafttier legen?
Ja, kann ich machen. Tommy, einen Moment, ich bin gleich wieder da. In der Zeit darfst du unsere Hoodies gerne allein unterhalten, kannst Werbung machen. Suchst du aus.
Ja, ich glaube tatsächlich ja nicht so wahnsinnig doll daran, aber irgendwie hat mir das geholfen. Und deswegen muss Jackie mir jetzt ein Krafttier legen, weil ich für mich meine Entscheidung getroffen habe, aber jetzt muss ich natürlich die auch umsetzen, diese Entscheidung, und auch irgendwie dahinter stehen. Und ich glaube, das würde mir helfen, wenn da noch ein paar positive Worte kommen oder auch nicht. Glaubt ihr an sowas? Ich bin mir nicht sicher, ob noch jemand irgendwie daran glaubt, außer Jackie. Aber irgendwie hat es mir geholfen. Und
hallo,
dementsprechend.
Da bin ich wieder.
Ja, hallo, hallo, hallo.
Müsst aufhören zu lästern. So.
Nee, ich habe nicht gelästert.
Okay, Tommy. Ich habe mein Räucherstäbchen noch an. Das ist ganz gut. Ich mische mal kurz die Karten.
Ja, vielleicht hilft es mir dann, mein Gefühl ein bisschen zu sortieren oder mich irgendwie besser zu fühlen. Ich hatte gerade schon gesagt, es hilft immer sehr, wenn man ein paar positive Worte bekommt. Und vielleicht lenkt das ja so ein klitzekleines bisschen das, was ich fühle. Und dann fühle ich mich auch nicht mehr komisch.
Okay, Tommy, ich muss kurz die Karten beschwören. Ich werde jetzt hier so lange mischen, bis du irgendwann Stopp sagst und dann nehme ich die oberste Karte, ja?
Okay, mach
Weil
das mal.
Weil die sollen wir sonst ziehen und ich mache jetzt einfach ganz wahllos. Das wird jetzt Tommys Karte. Tommy hat seine Gedanken und Fragen in seinem Kopf und fragt sich, welches Krafttier ihm helfen wird.
Ja, Stopp, würde ich mal sagen.
Okay. Es ist die Eule.
Uhuhu. Das klingt ja schon mal gut. Das klingt besser als die Ratte, aber die Beschreibung der Ratte war ja auch ganz cool. Die war ja von Kostas. Lass mich wissen, was die Eule kann.
So, liebe Hoodies, es wird voll der Jesu-Podcast jetzt.
Voll. Aber ich brauche das heute.
Also, die Eule, die Bedeutung der Karte ist, in der Dunkelheit wird das Licht geboren. Die Eule fordert dich auf, die Augen zu öffnen und dich der dunklen Seite des Lichtes zuzuwenden. Hier liegen die Lösung und die Befreiung. Ein Geheimnis wartet darauf, gelüftet zu werden. Behindernde Aspekte möchten gewandelt werden. Alles löst sich. Neue schöpferische Energie wird frei für eine glückliche Zukunft. Der unheimlich klingende Ruf der Eule erreicht deine Seele. Du wirst gewahr. Schon wieder die gleiche Situation in deinem Leben, schon wieder dieselbe Erfahrung, nur mit anderer Besetzung. Kann das nicht aufhören? Deine Fragen wurden erhört und wie ein Echo erschallt die Antwort aus dem Feld deiner Schatten. Bestimmte Situationen wurden dir geschickt, weil es Zeit ist, dass du Lösungen für sie findest. Mache dich auf die Reise, gib den Schatten ein Gesicht und sei auf Überraschung gefasst. Solange wir vor den Schatten wegrennen, billigen wir ihnen eine Macht und eine Größe zu, die sie nicht haben. Die Eule schenkt dir die Kraft, das Tor des Unterbewusstseins aufzumachen. Den Keller deiner Seele zu betreten, damit du schauen kannst, was dort noch wirkt und die Entfaltung deines wahren Potenzials behindert. Du bist nicht allein. Mächtige geistige Verbündete sind mit dir. Öffne deine Augen, schau dir an, was dich noch quält. Entlarve den Schatten, der dich verfolgt und immer wieder Unruhe in dein Leben bringt. Verschrotte die Dinge, die dir nicht mehr dienen, damit du schaffst du Platz für Neues. Eine große Entwicklungsreise steht dir bevor. Deine Gabe, kreativ zu sein, zu schöpfen und zu erschaffen, möchte ans Tageslicht treten. Die Affirmation ist, ich nehme meine Kraft an und übernehme die Verantwortung für mein Leben. Mit der Kraft meines Unterbewusstseins erschaffe ich Frieden, Glück und Erfolg in meinem Leben. Jetzt!
Ich möchte kotzen. Mir ist gerade ein bisschen übel. Ja.
Ja.
Passt.
Passt, okay.
Ich kann dir nach der Aufnahme kurz einmal erzählen, worum es geht. Und dann wirst du auch sagen, oh wow, krass. Wow, ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist das, was ich hören musste. Und auch da wieder, die Schlange hätte nicht gepasst. Deswegen, ich finde das gut, dass ich mich darauf ein bisschen einlasse. Ich glaube, das gibt mir so ein klitzekleines bisschen den Anstoß, den ich manchmal brauche. Vielen, vielen Dank für die ESO-Runde.
Ja, es ist ja auch, Leute, es ist jetzt auch wieder bald Vollmond. Und da ist die Eclipse, geht in das Sternzeichen Skorpion über. Und der Skorpion steht auch für das Tiefe in uns. Die tiefen Gefühle, die wir haben, die Probleme, die dort sind mit diesen Gefühlen. Und das ist jetzt auch am 5.5. ist der Tag von dem Vollmond. Und da kommt diese ganze Spannung einmal in uns hoch. Also könnte vielleicht auch ein Tag sein, wo vielleicht mal was passiert, gefühlsmäßig bei dir, wo du, ja, also nur so mal am Rande. Ich höre mir die ganze Scheiße mal an und gebe das den Honis weiter, alle, die so nicht daran glauben, kotzen gerade und denken sich, boah, erzählt doch was von eurem Sexleben, keine Ahnung, irgendwas anderes.
Ja, tatsächlich möchten wir auch gerne auf eure Themen eingehen, deswegen schreibt uns gerne bei Instagram oder in die Kommentare bei YouTube für die Leute, die uns sehen, was für Vorschläge ihr so für Themen habt. Heute habe ich auch ein Thema mitgebracht, was aus der Community kam, schon ein bisschen länger her, und zwar geht es nicht wieder um das Thema Kindheit, wir haben ja schon mal ein bisschen über Kindheit und Ängste und so gesprochen, aber im Wesentlichen geht es genau darum, was für ein Gefühl man irgendwie als Kind hat. Und ich hatte das schon mal erwähnt, und zwar hat eine TikTokerin das Wort Kleinweh erfunden, sodass man sich dahin zurückwünscht, wo die Welt noch ganz klein war und die Probleme noch ganz klein waren. Und da habe ich viel drüber nachgedacht, und ich muss ehrlich sagen, manchmal wünsche ich mich zurück, als mein einziges Problem noch war, wie ich die Knete aus dem Teppich bekomme. So, weißt du, wo du tatsächlich als Kind nur so kleine Sorgen hattest, die gar nicht schlimm sind und gar nicht viel Verantwortung hattest. Und manchmal brauche ich das irgendwie zurück. Jackie, wie war das, als du klein warst? Was waren da so deine Sorgen oder deine Probleme oder das, was dich am meisten beschäftigt hat?
Boah, also tatsächlich hat mich ganz lange beschäftigt, also wirklich, ich weiß nicht, ab welchem Alter das war, aber das ist etwas, wo ich oft jetzt auch im Nachhinein nochmal drüber nachgedacht habe. Ich glaube, das machen viele Kinder durch, aber ich habe mich ganz lange nicht als Mädchen sehen wollen. Also als Mädchen. Ich weiß, es fing schon im Kindergarten an. Da war nämlich so ein Planschbecken aufgebaut und wir haben irgendwie so einen Planschtag gemacht, Badetag. Und ich wollte partout kein Oberteil anziehen. Ich wollte nur jetzt im Nachhinein würden sich viele freuen wahrscheinlich. Also nicht im Kindergarten, das wäre cringe und krank. Aber tatsächlich wollte ich wie die Jungs auch nur ein Höschen tragen. Und ich wollte nicht Mädchen sein. Ich wollte auch nicht immer bei diesen Mädchensachen mitmachen. Und das ging dann weiter durch die Grundschule auch, dass ich immer irgendwie darüber nachgedacht habe, so, also die Mädchensachen interessieren mich gar nicht. Ich stehe voll auf diese ganzen Jungs, also vermeintlichen Jungs-Sachen. Das Ding ist, ich bin auch in einer Zeit groß geworden, wo diese Rollenklischees einfach noch voll da waren.
Ja,
so,
total.
Ne? Und ich glaube, es ist immer noch so in Schulen oder in vielen Schulen, dass diese Klischees einfach immer noch benutzt werden. Genau, und ich war dann echt so, oh Mann, ich will aber bei den Jungs mit Fußball spielen, weil im Sport wurde manchmal aufgeteilt, kannst du dich erinnern? Da haben Mädchen was anderes gemacht als Jungs. Genau, und ich wollte nie bei den Mädchensachen mitmachen, das war mal voll der Scheiß. Und ich dachte mir so, Mann, ich will bei den Jungs mitspielen, warum darf ich denn da nicht sein? Und genau, das fand ich ganz weird und ich habe dann auch irgendwann mal, da war ich dann aber dann doch noch jünger, ich glaube, das war auch so Kindergartenübergang, Grundschule, da habe ich dann auch kurz gedacht, ich will ein Junge sein. Das habe ich dann zu meiner Mama, glaube ich, auch kurz gesagt. So, ich konnte mich damit richtig identifizieren irgendwie. So wie halt die Jungs in meinem Alter dann waren, die ich kannte, wollte ich auch so sein. Ich wollte auch PlayStation spielen. Ich hatte nur die Interessen von allen Jungs, nicht von den Mädels. Und ich habe auch nie mit Mädels gespielt, die auch so Mädchen waren. Mit denen kam ich gar nicht klar. Ich habe immer nur mit Mädels dann gespielt, die auch so ein bisschen verrückter waren wie ich, die auch eher neutraler unterwegs waren, sag ich mal so. Mit denen war ich dann immer unterwegs. Genau. Und es war für mich dann irgendwann aber erledigt, als ich mich dann verliebt habe, das erste Mal so richtig. Zum Beispiel auch der Kindergartenfreund, den ich hatte, Dennis hieß der. Das war nur, weil gesagt wurde, oh, Dennis und Jackie, die spielen so schön. Oh, ein kleines Pärchen. Und dann war das so, dass wir ein Kindergartenpärchen waren. Aber ich fand den voll doof eigentlich so.
Oh, wow.
Es kam dann erst in der Grundschule, als ich dann mich in Robin verknallt habe. Aber Robin hat mich richtig lang begleitet, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ich glaube, ich war schon in der ersten Klasse in den verknallt. Und dann waren wir in der sechsten Klasse mal zusammengekommen. Also es war Ewigkeiten, wow, in denen ich verknallt war. Ja, wirklich. Jetzt im Nachhinein denke ich so, boah, das sind 6 Jahre oder so. Oder 5. Das ist richtig übel. Genau.
Weißt du, was Robin so heute macht?
Ja, Robin ist auf jeden Fall noch in meiner Heimatstadt. Und ich glaube, er hat 2 Kinder und ist verheiratet und irgendwie so.
Ist auch so ein Ding. Man ist irgendwie gleich alt und Leute sind schon verheiratet und haben Kinder.
Das ist echt krass, ja. Nee, und ich glaube, ab da war dann das Thema erstmal für mich weg. Oder dieses, dass ich darüber nachdenke, oh, ich will ein Junge sein, weil dann war ich ja plötzlich irgendwie in dieser Rolle eines Mädchen. Verliebt und Robin. Genau, und dann war das auch für mich gar nicht mehr, der Gedanke war nicht mehr groß, darum ging es nicht mehr. Ich glaube, das war halt auch dieses, wie nennt man diese Phase? Man hat das als Kind, dass man darüber nachdenkt, Geschlechter, Identitäten.
Pubertät?
Und dass man bewusst wird, ah, es gibt was anderes. Nee, davor noch, darüber hatten wir schon mal geredet. Nach der oralen und analen Phase kommt so eine Phase, wo du merkst, es gibt noch ein anderes Geschlecht und vielleicht auch so als Mädchen irgendwie so einen Neid hast auf Jungs und so. Ich glaube, in dieser Phase war ich ganz krass. Und dann, als das dann uninteressant wurde, in dieser nächsten Phase, wo man sich dann verliebt oder so oder Gefühle entwickelt, Pubertät, genau, da war das dann nicht mehr so krass im Kopf. Und ich weiß aber, dass mich das wirklich sehr, sehr lange beschäftigt hat, diese Frage, will ich nicht eigentlich ein Junge sein oder will ich, also, ne? Vor allem auch als in meiner Heimatstadt von einer Freundin meiner Schwester, die kleine Schwester, genau das Gleiche durchgemacht hat. Und die hat sich dann aber, glaube ich, ganz früh schon mit 12, und ich bin mir nicht sicher, ich will nichts Falsches erzählen, aber ganz früh dazu entschlossen, eine Geschlechtsumwandlung zu machen. Und die ist jetzt heute, sie war früher ein Mädchen und ist jetzt ein Mann. So. Und das habe ich natürlich verfolgt und mitbekommen und dachte dann auch so, boah, krass, sie hat's, also er hat's durchgezogen. So voll, also das war richtig krass dann anscheinend. Dann war das bei mir nicht so heftig, dann waren das Gedanken, die da waren. Mhm. Aber ich glaube, wenn man das so richtig fühlt, ist es nochmal einen Schritt krasser als bei mir. Aber das war etwas, was mich ganz, ganz lange immer wieder im Kopf beschäftigt hat als Kind.
Ja, vor allem, wenn dieses Gefühl so intensiv ist und dann auch nicht aufhört und dann nicht mit 12 dann plötzlich ein anderes Thema ist und man dann voll drin ist im Mädchensein, sondern dass man dann das Gefühl hat, es lässt mich nicht los, ich bin nicht das Mädchen, was alle denken, sondern ich bin ein ganz anderes, also ich habe ein ganz anderes Geschlecht, ist ja dann nochmal krasser. Und wenn du dann dieses Umfeld hast und die Aufarbeitung hast, dass dir dann da Unterstützung angeboten wird, dann ist es ja voll, voll cool, das zu sehen. Ich glaube, dass tatsächlich viel mit, wie du schon gerade gesagt hast, in der Phase, wo Sexualität und Geschlecht so irgendwie interessant wird oder ineinander reinspielt. Ich glaube, das haben viele Leute, die nicht hetero sind, also alle irgendwie aus der queeren Community, die sich in dieser Phase befinden. Und wenn ich jetzt zurückdenke, ist es bei mir auch so. Im Kindergarten haben wir immer Mutter, Vater, Kind gespielt. Klassisches Rollenspiel und auch so nach der klassischen Familie. Aber ich war immer die Mutter. Und dann später in der Grundschule war das immer so, wir waren weniger Mädchen in der Klasse als Jungs. Und wir haben auch immer die Spiele aufgeteilt. Meistens haben wir aber dann gespielt, Jungs fangen die Mädchen oder Mädchen fangen die Jungs. Und damit die Mädchen gleich viele sind, bin ich immer ins Mädchenteam gewechselt. Und ich hatte voll kein Problem damit, weil ich mit denen eh besser konnte und weil ich eh das Gefühl hatte, das sind eher so meine Homies, anstatt dass es die Typen waren. Weil für die war es cool, wer kann am lautesten furzen, wer macht die größte Kaugummiblase und weiß nicht, wer kann am längsten mit dem Kopf im Matsch bleiben. So alles Dinge, auf die ich überhaupt keinen Bock hatte. Und da war ich dann eher beim Thema Haare flechten und Burgen aus Laub bauen, die dann schön eingerichtet werden mit so einer Küche und einem Wohnzimmer und whatever. So. Und deswegen, ich kann genau verstehen, wie du meinst, so dieses, man versucht sich irgendwie zu finden. Und versucht irgendwie diesen Halt zu haben. Und was ich da so krass finde, ist, dass du als Kind dann irgendwie vielleicht mal mit deinen Eltern darüber sprichst oder irgendwas und die dir dann die Welt erklären. Klar, das ist so ein bisschen die Aufgabe der Eltern oder auch die Aufgabe der Schule. Aber man hat als Kind immer das Gefühl, dass die Eltern alles wissen, auf alles eine Antwort haben und immer Recht haben. So, und das finde ich so schwer zu glauben, weil in meinem Alter mit 32 Jahren hatte mein Vater schon ein Kind. Und das Kind, lass mich kurz zurückrechnen, ist in die Schule gekommen. What? Krass. Und ich mir denke, dass ich jetzt ein 7-jähriges Kind hätte, du, ganz ehrlich, hätte ich nicht so eine große Lust drauf, muss ich sagen. Das ist schon richtig abgefahren. Also das ist schon richtig krass, ja. dass man, klar, ich weiß auch viel, aber ich weiß bei weitem nicht alles. Und wenn mich Kinder jetzt Dinge fragen, in meinen Workshops oder sowas, voll oft stehe ich an dieser Position und sage, ja, müsste ich jetzt erstmal recherchieren, weiß ich nicht. Und wie oft haben Eltern immer eine Antwort parat gehabt. Schlimmste Antwort war, das erzähle ich dir, wenn du groß bist.
Oh mein Gott, wow. Ja. Und dann haben sie es trotzdem nicht erzählt, ne? Weil sie selber keine Ahnung hatten.
Richtig. Oder ich hätte die Frage halt immer aufschreiben müssen, weil jetzt bin ich groß, jetzt möchte ich auf viele Dinge bestimmt Antworten haben oder weiß sie sogar selber. Aber ich weiß die Fragen nicht
mehr. Hallo, Ding Dong. Ich habe noch ein paar Fragen, die du mir als Kind nicht beantwortet hast, wo du gesagt hast, dass wenn ich groß bin, dass du mir sie dann erzählst. Jetzt wäre der Zeitpunkt, bin erwachsen, ich zahle Steuern, ich bin wirklich schon 30. Setzen wir uns doch mal hin, oder? So,
what the fuck? Du kannst es auch gerne hier in diesem Buch ausfüllen und ich hole das dann nächste Woche ab. Ich weiß, ein bisschen komisch, wir haben uns jetzt mehrere Jahre nicht gesehen oder gehört, aber das ist mir schon wichtig, weil ich möchte diese Fragen halt schon auch geklärt wissen. Dankeschön.
Ja.
Voll lieb.
Es ist echt witzig. Also jetzt, wo ich noch mehr darüber nachdenke, merke ich so, was für Vorbilder auch ich hatte als Kind. Ich war großer Kevin Kurani-Fan. Ich weiß, darüber hatte ich auch schon mal erzählt, dass ich mal in den verknallt war. Aber jetzt im Nachhinein denke ich so, ich fand den aber toll, weil er gut Fußball spielen konnte zu der Zeit. Und ich fand Fußball halt auch ziemlich geil. Ich wollte auch immer Fußball spielen. Meine Mutter hat aber immer gesagt, nein, du kommst nicht in den Fußballverein, weil da kriegt man O-Beine. Das war ihre Antwort.
Oh, geil, wow. Ne? Und man glaubt das natürlich.
Im Nachhinein
man
bin ich
glaubt
ganz das froh. Als Kind. Ja, genau. Im Nachhinein bin ich natürlich ganz froh, dass ich keine O-Beiner habe oder bekommen habe, so, ne, mein Gott. Selbst wenn man welche hat, ist ja auch nicht schlimm, aber so als Kind war das dann so, oh ja, krass, wenn man mal sagt, das kriegt O-Beine, oh mein Gott, furchtbar, so, ne. Mhm. Aber deswegen durfte ich nicht Fußball spielen und musste immer auf dem Bolzplatz dann mit meinen Freunden, auch Jungs, dann Fußball spielen und deswegen fand ich Kevin Kurani so toll und irgendwann war das dann aber so, vielleicht bin ich ja verliebt in den, also ich wusste jetzt im Nachhinein, kann ich dir nicht mehr sagen, fand ich den toll, war ich verknallt in den. Oder fand ich den einfach nur cool, weil er Fußball konnte. Genauso wie ich typisch Andy, diese Sendung, kennst du
ja,
wahrscheinlich?
Ja.
Ich fand Andy auch immer total toll und wollte so sein wie der, halt einfach wegen Streiche. Der hat halt voll mein Humorzentrum getriggert, irgendwie dieses Streiche spielen. Ich war auch eine kleine Schwester, ich war nervig. Ich habe auch meiner Schwester unfassbar viele Streiche gespielt. Also was man im Nachhinein als Streiche denkt. Ich glaube, sie waren bei weitem nicht so witzig und krass, wie ich das jetzt im Nachhinein so, also wie ich das im Gefühl hatte damals. Aber das war natürlich auch so ein Vorbild und dann war ich so, okay, finde ich den cool oder hat man sich in so eine Zeichentrickserie verguckt? Weißt, keine Ahnung, kann ich den im Nachhinein nicht mehr wirklich sagen. Und ich weiß erst, dass ich mich so richtig als Mädchen, sag ich mal, so identifizieren konnte, war, glaube ich, dann, als man so wirklich ersten Freund, erstes Mal und so sich mit seinem Körper so bestätigt gefühlt hat oder so. Ich glaube, da war das dann das erste Mal, dass man dann so dachte, ja, okay, ich bin ein Mädel und mittlerweile, ich liebe meinen Frauenkörper so. Also es ist Punkt, ist einfach so. Aber dann denke ich auch immer so, krass, also wie sich das dann doch durchgezogen hat, dass ich auch zum Beispiel, was du gesagt hast mit Haare flechten und so, ich war nie Fan davon, ich habe es gehasst. Ich habe auch diese Scooby-Doo-Bänder, kennst du noch diese Scooby-Doo-Bänder-Scheiße? Alle Mädchen haben so Armbänder gemacht, ich habe es gehasst, ich konnte es auch nicht, ich kann bis heute nicht einen Zopf machen. Ich kann zwei Strähnen nehmen und sie zwirbeln,
verdrehen.
Aber wenn eine dritte Strähne dazu kommt, bin ich raus. Das kann ich nicht. Ich kann das bis heute nicht. Das ist so krass.
Jackie, ich komme vorbei und flechte dir die Haare.
Ja, wirklich. Also wirklich verrückt, ne? Oder dass ich auch einen Beruf mache jetzt, wo, sag ich mal, Frauen nicht so krass vertreten waren eine ganze Zeit lang. Ich weiß nicht, ob das auch so aus diesem Gefühl dann herauskam, dass ich mich schon immer irgendwie zu diesen Themen, die eher Männern zugesprochen wurden, hingezogen gefühlt habe. Trotzdem, auch wenn ich das so mache und heute, ich habe auch eher Interessen, die man leider dann immer noch diesem männlichen Zeugs zuschreibt, als die von Frauen, sag ich mal. Genau, aber da bin ich auf jeden Fall viel, weiß ich nicht, viel, viel, viel cooler mit mittlerweile und denke mir so, pff, ist halt so, weißt du? Also aber als Kind macht man sich schon Gedanken so, bin ich falsch? Muss ich mich ändern? Muss ich mich umoperieren lassen und so? Weil es ist ja so krass, es gibt ja nur schwarz und weiß als Kind, weißt du? Für dich endet ja die Welt, wenn die Frage dir nicht beantwortet wird, so ungefähr.
Ich habe gerade die ganze Zeit darüber nachgedacht, was für Themen das sind, die du jetzt hast, die, wo du sagst, die werden eher Männern zugetrieben. Bier, Brüste, Autos, Grillen und Fußball.
Also ich stehe auf Autos, ich stehe auf Frauen, genau, ich gehe gern Bier trinken, ich trinke gern Whisky, ich liebe Technik, alles was mit Technik zu tun hat, ich fliege meine Drohne rum, weißt du, ich liebe so Gimbal-Scheiß, ich liebe alles, ja, das sind Sachen, wo du erstmal sagen würdest, ja, das machen jetzt eher Männer im Beruflichen, weißt du, oder das würden eher Männer tun. Ich, viel bessere Frage ist, was mache ich, was typisch weiblich wäre, wenn man so denken möchte? Was wäre das? Ich überlege gerade. Wenn was man von ich der, vor allem gerne mache.
Wenn man von der, okay, wenn man so von der Menge angeht, so generell, wenn man jetzt alle weiblich gelesenen Personen nimmt und das nimmt, was ihr am meisten in common habt, ist es auf jeden Fall mit einem Mann zusammen zu sein, zu menstruieren, lange Haare haben. Das ist ja das, was auf jeden Fall in der Menge am meisten vertreten ist. Was natürlich nicht ausschlaggebend ist, nicht alle Frauen menstruieren oder haben lange Haare, aber das sind so die Standardsachen, die mir so einfallen würden.
Das ist wirklich krass. Also, ja, menstruieren würde ich auch unterschreiben.
Ja. Aber das ist ein guter Punkt, dass du das sagst mit dem Fußball. Generell, kurze Zeitfrage, so warum haben Eltern irgendwie immer das Gefühl, Leuten was schlecht reden zu müssen mit einer Ausrede, wie zum Beispiel davon bekommt man O-Beine? Ich glaube nicht, dass es irgendwo statistisch bewiesen ist, dass Leute, die im Kindesalter Fußball gespielt haben, danach Beine haben, die aussehen wie ein O. Viereckige Augen, wenn man zu lange vorm Rechner gesessen hat oder zu vor dem Fernseher gesessen hat. Keine Ahnung, finde ich auch weird, immer diese Fake-Ausreden. Naja, du durftest nicht Fußball spielen, ich durfte kein Schauspiel machen. Und habe mich dann in der Schule auch für Sport engagiert. Erstmal wurde ich tatsächlich als Junge in den Fußballverein gesteckt und habe aber sehr schnell gezeigt, dass es gar nicht mein Ding ist. Ich war vollkommen fein damit, auf der Ersatzbank zu sitzen. Habe da kein Interesse daran gehabt und habe dann Bodentouren gemacht. Und das war so mein Ding in der Schule. Wenn wir Fächer wählen durften oder Sportarten aussuchen durften, war Bodentouren. Und ich erinnere mich an eins meiner Zeugnisse, wo drin stand, Tommy hat ein großes Talent im Bodentouren und dass das ja gefördert werden sollte. Weil ich war der einzige Junge bei uns aus der Klasse, ich weiß nicht mal, ob ich der einzige generell war, der einen Spagat konnte. So, und das war alles so, wow, voll krass, voll geil. Cool. Und das hat sich super lange gehalten. Und jetzt bin ich einfach ungelenkig as fuck, weil es nie weiter verfolgt wurde.
Konntest du den Spagat in die seitwärts seitlich. Oder so nach vorne?
Seitlich, ja. Ich glaube, das war nochmal so spektakulär, weil die Jungs das nicht gemacht haben einfach. Und wenn es ein Spagat war, dann war das immer der Spagat, den die Frauen gemacht haben. Und ich konnte den nach rechts und links. Ich wurde immer als Gummimensch bezeichnet, weil ich super dehnbar war. Sehr, sehr lange, bis ich dann so einen riesen Schuss gemacht habe. Ich war auch der Kleinste in der Klasse. Und dann habe ich in der, es war super spät erst, 9. oder 10. Klasse bin ich erst richtig doll gewachsen. Und vorher war ich einfach der Kleinste. Und da war ich immer Flummi. Flummi wurde ich immer von meinem Lehrer genannt, weil ich einfach wahnsinnig gut am Barren und am Reck war. Und ich musste immer vormachen. Und weil er weil er schon so alt war und sich den Namen nicht merken konnte, hat er mich immer Flummi genannt, weil ich so rumgehüpft bin. Ja, Flummi, kannst du das einmal ganz kurz vormachen? Und dann war ich immer, ich war immer dieser eklige Schüler, der vorne war und den Leuten dann gezeigt hat, wie man am Barren und am Reck diese Aufgaben macht. Ja, typisch Mädchen eher, würde ich sagen, weil das ist tatsächlich auch etwas, was kein Junge bei uns in der Klasse cool fand, wo kein Junge in der Klasse sich gesehen hat und wo niemand mit mir das irgendwie gemeinsam hatte. Es war tatsächlich deswegen eher so die sportlichen Mädels, mit denen ich mich dann da irgendwie unterhalten habe. Ich kann auch bis heute immer noch einen supi Rad schlagen und aus dem Stand eine Brücke und keine Ahnung was. Die Sachen kann ich noch.
Geil, lieb's. Oh mein Gott, so du hast Fußball gespielt, was ich immer wollte, und ich habe von Anfang an Kunsttouren, Bodentouren Scheiße machen müssen. Ich war ja im Verein die ganze Zeit und ich fand
das hätte ich so gerne im Verein gemacht.
Ja, und ich fand Kunsttouren ganz schlimm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Mama, ich will hier nicht mehr. Ich habe geheult. Ich war beim Training und habe nur geheult, weil ich da nicht sein wollte. Und dann hat Mama irgendwann gesagt, ja, dann probieren wir mal aus hier.
Hammer werfen.
Bei irgendeinem Trainer, der dienstags immer, Dienstagssport hieß das. Und da waren nur Jungs. Tommy, da waren nur Jungs. Und da war ich, und ich fand's super. Ich fand's richtig toll. Ich habe das so gern gemacht. Wir haben immer so Werfen, Weitsprung, wir haben Leichtathletik-Zeugs gemacht oder halt auch mal Fußball oder Zombieball und so gespielt. Und ich fand das mega. Und die haben mich natürlich geärgert, die Jungs. Die haben immer gesagt, so, ey, was machst du hier als Mädchen und so, ja, weißt du, bist du ein Junge und so. Die habe ich natürlich fertig gemacht. War mir aber egal. Bis heute, ich weiß sogar noch, ich kenne einen bis heute, der dabei war, der mich immer geärgert hat. Und freue mich immer, wenn ich sehe auf Instagram, wenn er so sein 0815-Leben abfährt, weil er mich damals immer so fertig gemacht hat. genau, im langweiligen Plättmeer-Knein-Spaß. Aber der ist mir noch krass im Kopf geblieben, dass der immer so der krasseste war von denen. Und dann war ich da bei diesem Turm und natürlich wurde ich dann fertig gemacht. Und irgendwann habe ich das auch nicht mehr ausgehalten, weil es war halt wirklich echt jeden Dienstag wurde ich da fertig gemacht von den Jungs. Und dann hat Mama irgendwann gesagt, ja, dann checken wir dich jetzt in den Leichtathletikverein rein. Und nicht mehr zu diesem Dienstagsturnen. Genau. Und dann war ich dann im Leichtathletikverein und da war gemischt. Da waren Jungs und Mädels und das fand ich super, weil ich konnte dann die Sachen machen, die vorher auch waren. Wir haben dann auch manchmal Basketball und so gespielt auf dem Sportplatz nach dem Training. Und das fand ich auch immer richtig toll da. Leichtathletik habe ich richtig gerne gemacht. War ich auch echt gut.
Voll gut, dass du da auch diese Unterstützung bekommen hast, weil, wie gesagt, voll oft ist es so, nee, bringt später kein Geld oder nee, davon bekommt man O-Beine und dann ist die Sache einfach ausgeredet.
Nee, davon kriegt man O-Beine, aber lass mich Hammerwerfen machen, womit du dir den ganzen Rücken zerschießen kannst, weißt du? Das ist das Beste an allem. Ja. Am Ende bin ich ja nur hingefallen, weil dieser Hammer so schwer wurde. Der wurde dann von 3 auf 4 Kilo erhöht und mein Gewicht konnte dann dieses Kilo mehr, was sich hier natürlich exponentiell vergrößert während dieses Schwingens, keine Ahnung, das konnte ich nicht mehr halten. Und ich bin nur umgefallen im Training, bei Wettkämpfen. Ich habe mich immer verletzt und irgendwann war dann so, ich krieg's nicht hin mit 4 Kilo. Ich schaff das nicht. Und dann meine Mutter so, ja, dann lassen wir das auch. So. Und ich hatte dann auch keine Lust, kein Interesse. Dann war ich 17 und war verliebt und wollte mit Jungs rumhängen und Mädels und knutschen und trinken.
Ja, das ändert sich dann, das ändert sich dann irgendwie relativ schnell. Was aber sich nicht ändert und was so vor lange bleibt, ist so ein bisschen dieses Gefühl, dass Eltern Recht haben oder dass man Eltern irgendwie eine Rechenschaft schuldig ist oder sowas. Ich habe letztens ein Video gesehen, wo einer darüber berichtet hat, dass er seine Eltern besucht hat und die schon wahnsinnig alt waren. Und dann haben die sich irgendwie unterhalten und dann hat er so einen Schnaps rausgeholt, der Opa, und hat gesagt, aber sag's nicht Mama. Also, und damit meinte er nicht die Mutter des Sohnes, sondern die eigene Mama, weil er immer noch das Gefühl hatte, viele Sachen dürfen die nicht wissen, weil dann reden die einem da rein und so. Und man war halt selber schon irgendwie alt und hat trotzdem noch das Gefühl, das muss ich denen jetzt nicht sagen, weil das fänden die nicht gut. Dass einem das noch so wichtig ist und das noch so wertvoll ist, was die Eltern irgendwie von einem halten, sodass das irgendwie, dass es so lange durchzieht, weil sich das so einprägsam in der Kindheit bei einem gemacht hat, dass man das Gefühl hat, oh ja, okay, jetzt bin ich erwachsen, aber irgendwie muss ich ja trotzdem noch auf meine Eltern hören. Und so. Wie ist das bei dir? Ist das so, dass du immer noch sehr viel Wert darauf legst, was sie sagen oder was sie halten, wenn die sagen so, ich glaube, das ist keine gute Idee. Bist du dann so, dass du dann sagst, ja, stimmt, oder dass du dann sagst, ja, vielleicht ist das eure Sicht der Dinge, aber ich bin erwachsen und ich weiß schon, was ich tue?
Auf gar keinen Fall, da habe ich schon ganz früh mit aufgehört, auf meine Eltern zu hören. Wirklich, ich glaube denen gar nichts mehr, das ist so krass. Ja, also ich nehme die absolut nicht ernst, also so, wenn die was sagen oder mir erzählen wollen, gar nicht, das ist so krass. Ich glaube, meine Schwester schon eher, weil sie halt eher dieses Leben dann lebt, was sie auch gelebt haben, meine Eltern. Ich bin halt schwarzes Schaf, Punkt. Und ich habe, glaube ich, mit 16 habe ich dann die Ausbildung angefangen beim Finanzamt damals, habe das erste Geld verdient und habe schnell gemerkt, oh, mit Geld da kommt man ein bisschen in das Gefühl von Freiheit. Ich komme weg von meinen Eltern und ich komme weg. Und ab 18 war es richtig krass mit dem eigenen Auto. Das heißt, ich konnte rumfahren, ich konnte wegfahren alleine. Das war schon, also ab 18 war ich eigentlich komplett also weg von meinen Eltern. Ich habe mich abgewendet und habe nur noch meine Entscheidung getroffen. Ich glaube, nee, wirklich, ich kann dir keine Sache sagen, wo ich denke, da habe ich auf meine Eltern in letzter Zeit gehört, weil meine Eltern haben gesagt, nein, bleib beim Finanzamt, das ist sicher, und ich habe gekündigt, ich habe nicht drauf gehört und es war eine super Entscheidung, auch wenn es natürlich hart ist, so ein Künstlerleben ist jetzt halt auch nicht immer rosig, aber trotzdem war das für mich die beste Entscheidung, weil ich habe total viele tolle Dinge erlebt und bin jetzt da, wo ich bin. Und ich glaube, das war ziemlich krass, weil es sehr früh passiert ist, diese Entscheidung. Weil ich habe nämlich auf meine Eltern gehört und habe diese Finanzamt-Ausbildung gemacht und fand es ab dem ersten Tag scheiße. Und habe dann natürlich gesagt, diese Entscheidung haben sie getroffen. Da habe ich noch auf sie gehört mit 16. Und dann mit 21 habe ich ja gekündigt und habe meine Entscheidung dann getroffen. Und ab da habe ich nie mehr auf meine Eltern gehört. Weil ich habe immer im Kopf gehabt, ja, die haben mir damals auch das Finanzamt angedreht. Ja, ihr wisst bestimmt Bescheid, wie es läuft. Super Sache.
Ihr wisst nicht.
Genau, und ich höre auf, vor allem mein Vater, der redet tatsächlich gar nicht so rein. Also mein Vater ist nicht so, dass er irgendwie Vorschläge macht oder sagt, ja, das musst du so und so machen. Mein Vater, der stellt eher dann so einen Obstler dahin und so, komm, du trinkst über ein. Also,
und dann hörst du auch sehr gerne auf ihn.
Ja, nee, mein Vater ist sehr offen, der hört sich sehr viel an, aber der ist nicht so jemand, der dir Ratschläge gibt oder sagt, was du zu tun hast. Das macht er nicht. Nicht bei uns Kindern auf jeden Fall, bei meiner Mutter glaube ich schon.
Nur mit dem Obstler.
Ja, ich glaube einfach, weil der merkt, dass ich darauf nicht drauf höre. Also ich mache sowieso, was ich will. Der will einfach nur, dass ich glücklich bin. Und meine Mutter, die versucht immer, mich dahin zu lenken, wo sie ist. Und das ist für mich der absolute Horror.
Das ist aber ein richtig guter Punkt. Ja, das ist ein richtig guter Punkt. Eltern wollen ja immer nur, also im Wesentlichen, die meisten, also nicht alle, wollen ja immer nur das Beste für die Kinder. Und oftmals ist das vermeintlich Beste für die Kinder gar nicht das Beste für die Kinder, sondern das Beste für die Eltern. Die Eltern wollen nicht, dass man die gleichen Fehler macht. Ja, kann ich verstehen. Auf der anderen Seite haben die Fehler einen ja aber auch erst dahin gebracht, wo man ist. Und nicht jeder geht mit diesem Fehler gleich um. Okay, cool, wenn es jetzt irgendwie harte Drogen sind oder sowas, ja, sollte man vielleicht schon auf seine Eltern hören, weil vielleicht keine gute Idee. Aber du bist erwachsen genug, wenn du meinst, das ist etwas, was du ausprobieren willst, dann do it und lerne dann aus deinen Fehlern. Und deswegen kann ich schon diese eine Seite verstehen, die dann sagt, so, ich höre gar nicht auf meine Eltern oder ich glaube denen gar nichts. Da bin ich auch. Ich bin auch voll auf dieser Schiene, weil ich mit 17 ausgezogen bin und seitdem mein eigenes Ding gemacht habe, voll oft auf die Fresse geflogen bin, voll oft wirklich am Minimum war und voll oft am Ende war, trotzdem daraus stärker geworden bin. Und jetzt habe ich gar nicht mehr das Bedürfnis, mir eine Bestätigung zu holen von der Familie. Letztendlich ist das so mein Ding, was ich mache. Meine Bestätigung hole ich mir dann eher, indem ich selber dann da sitze und sage, oh ja, darauf kannst du jetzt aber irgendwie stolz sein. Natürlich hilft ein Feedback von der Community total gut, aber das ist auch mal wieder der Beweis dafür, dass Leute, die relativ früh von zu Hause ausziehen, ihr eigenes Ding machen, oftmals dann etwas Kreatives machen oder etwas in der Öffentlichkeit machen, wo sie entweder darüber die Bestätigung und die Anerkennung bekommen oder wie wir zum Beispiel sogar damit Menschen helfen und etwas bewirken und quasi so das wieder zurückgeben, was uns als Kind irgendwo gefehlt hat. So diese Gewissheit, so etwas bewirkt zu haben oder wichtig gewesen zu sein. Weil als Kind ja oftmals die Antworten ausbleiben. Und wie du vorhin schon gesagt hast, dann sitzt man da und sagt, ja, und die Antwort? Krieg ich jetzt noch eine Antwort? Mit einem, das verstehst du nicht, kann man nicht arbeiten so. Dann fühlt man sich eigentlich irgendwie eher nur dumm.
Ich finde es auch richtig krass, selbst wenn meine Eltern, das merke ich auch heute noch, wenn meine Eltern etwas richtig gut finden in meinem Leben, wenn die so sagen, oh, das ist aber toll, dann zweifle ich das schon an. Das ist so krass.
Oh nein!
Ja, weil ich mir denke, wenn meine Eltern das richtig gut finden, ich weiß nicht, ob ich das dann auch gut finde. Das ist so krass.
Habe ich letztens auch einen ganz tollen Trick von einer Mutter gehört, wo die gefragt wurde, wie sie es denn schafft, dass ihre Kinder so wahnsinnig interessante und wichtige Bücher lesen. So, wo kommt das Interesse her? Und da hat sie gesagt, naja, ich gehe nicht mit den Büchern hin und sage, hier, lies das tut dir gut, sondern sie sind einfach ganz offen, diese Bücher, die sind einfach da und sobald meine Kinder da hingehen und da Interesse dran zeigen, sage ich sowas wie, naja, das ist vielleicht noch ein bisschen zu früh für dich. Zack, wird das Interesse noch höher von diesem Kind, noch schneller in diese Materie reinzustarten. Und da hat sie gesagt, fährt sie ganz gut mit. Und ich finde diesen Trick ganz gut, wenn man so ein bisschen psychologisch daran geht und das dann irgendwie so ein klitzekleines bisschen in diese Richtung versucht.
Ja, das ist echt krass. Also wie gesagt, ich kann mich erinnern, so als ich den Marty vorgestellt habe und die total begeistert von Marty waren, und das waren sie noch nie von jemandem, da war ich so... Finde ich Marty überhaupt noch so?
Ja, ich glaube, im ersten Moment denkt man das, aber ich glaube, vor allem Eltern lernen ja auch dazu und merken dann, wie sehr glücklich du bist und versuchen sich dann auch darauf einzulassen. Und ich glaube, je älter man wird und auch je älter die Eltern werden, desto mehr erweitern sie ja auch irgendwie ihr Wissen.
Ja, echt krass. Also, ja, super interessantes Thema auf jeden Fall, liebe Hoodies. Falls ihr da irgendwie auch noch etwas zu sagen wollt oder so oder eine Geschichte loswerden wollt, dann schreibt uns gerne. Wir lesen uns das durch. Und ich habe mir übrigens letztens auch was durchgelesen, Tommy. Und das kommt, glaube ich, ganz gut, um zu unserer tollen Rubrik überzugehen. Und zwar unserem Entweder-Oder.
Ent-oder-weder. Entweder-oder.
Tommy, bist du bereit? Ich habe nämlich ein Entweder-Oder aus der Community. Ne? Man kann uns ja hier bei Spotify, kann man uns ja hier auch antworten. Liebe Hodis, macht das gerne. Wir haben natürlich auch heute wieder eine Frage. Und da wurde uns die Frage gestellt, ein Entweder-Oder. Und zwar, Tommy, entweder für immer nur Fakten oder für immer Entweder-Oder. Eins von beiden nur. Das fand ich ganz lustig.
Ich würde sagen, für immer entweder oder, weil ich das Gefühl habe, die Fakten, die können ja immer alle irgendwo realistisch und real sein. Man versucht ja auch den anderen so ein bisschen in die Irre zu führen. Bei entweder oder sind das so teilweise so krass tiefe Fragen oder sehr unrealistische Fragen, die niemals eintreffen würden, dass ich viel mehr ins Träumen und Nachdenken gerate. Und ich glaube, dass da meine Kreativität wahrscheinlich mehr Spielraum hätte. Deswegen entscheide ich mich für entweder oder. Wie sieht es bei dir aus?
Gut. Ich nehme die Fakten.
Ja,
ich
find, krass.
Die Fakten. Ja, ich bin ein Hoodie Original. Ich nehme die Fakten und ich finde es tatsächlich auch ja ist so ähnlich, aber also mit dem entweder oder. Aber ich finde die Fakten halt einfach irgendwie ja, man kann immer irgendwas sich ausdenken oder es passiert immer was und man kann es so verkaufen. Da wird ein bisschen mein Sternzeichen Zwilling getriggert mit Manipulieren und Lügen. Und da kann ich auch dann ein bisschen das ausleben, ohne dass ich was Böses tue im Alltag, weißt du? True. Weil ich will es nicht im Alltag ausleben, aber ausleben, deswegen kann ich es im Podcast bei den Fakten ausleben. Ja, okay. Tommy, hast du auch einen dabei?
Ja, entweder für immer eine Verbrecherin auf der Flucht. Eine gesuchte Verbrecherin auf der Flucht oder nie wieder etwas Illegales tun. Lügen, klauen, irgendwas, gar nichts illegal. Über Rot fahren, zu schnell fahren.
Ich glaube, ich bin dann auf der Flucht.
Ich hab's mir gedacht. Ja, das ist
natürlich, ich geh auf jeden Fall auf die Flucht. Ich lieb's mir, neue Identitäten auszudenken.
Ja.
Sachen zu fälschen, im Darknet zu kaufen und so. Ja, ja, doch. Das irgendwas, habe ich so in mir, was das total spannend findet.
Ja, dachte ich mir.
Typisch männlich wieder, weißt du?
Richtig, kriminell. Ich bin voll auf der anderen Seite.
Genau. Ja, du würdest nie wieder. Natürlich nicht. Du bist ja, ja. Das ist echt krass. Okay, Tommy, ich habe noch einen dabei. Und zwar, Tommy, entweder, jetzt wird es ein bisschen dirty, fesseln lassen oder Augen verbinden.
Fesseln lassen.
Ja, fesseln lassen.
Ja, ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Ich weiß auch nicht, warum. Also mein Mann ist überhaupt gar nicht der Typ dafür. Das Ding ist, ich würde es so gerne mal machen, weil das hat sehr viel mit Vertrauen und Fallen lassen zu tun. Und ich bin ein super visueller Mensch. Ich möchte schon gerne sehen, was passiert. Wenn ich meine Augen zu habe und es dunkel ist, dann habe ich eher das Gefühl, dass ich mich verloren fühle und dass ich vielleicht alleingelassen werde oder irgendwas. Ich glaube, da hätte ich zu sehr Angst irgendwie vor. Deswegen würde ich eher schon das Fesseln nehmen, weil diese Kontrolle, die gebe ich sehr gerne ab.
Okay.
Du?
Ich glaube auch fesseln. Ich würde mich auch eher fesseln lassen. Oh, jetzt hört bestimmt mein Stalker aus dem Traum zu.
Und dann machst du irgendwann auf und bist gefesselt. Oh nein, voll doof.
Ja, oh mein Gott. Nee, ja, ich glaube, ich würde mich auch eher fesseln lassen, ja. Augenbinder habe ich auch schon gemacht. Also finde ich auch toll, aber ja, ich glaube auch, ich bin auch eher so der Fesselmensch. Andere Fesseln finde ich auch gut.
andere fesseln.
Ich würde nur Scheiße machen. Ja, ich würde nur Scheiß machen. Ich würde sagen, so, wir sehen uns dann in 3 Stunden wieder. Viel Spaß hier.
Ja, das denke ich mir. Das
und dann mache ich sowas ganz Fall. Schreckliches an, so 3 Stunden lang Paw Patrol gucken dabei, weißt du, so, oder irgendwie Dora oder wie, das heißt, so schreckliche Kindersendung. Ah.
Oder die 10-Stunden-Version von irgendwas.
Nein, ja, die 10-Stunden-Version von Schu-Schu-Schu, Scha-Scha-Scha, von LOL. Einfach mal dran machen.
Oh,
oder hier von
schlimm.
Martina Hill, dieses Kickboard-Change.
Oh Gott, das ist ganz genauso 10 schlimm.
10 Stunden.
Gardine!
Oh mein Gott, das ist echt.
Ja, ganz schlimm. Aber ich würde von allen Sachen davon gerne eine Vollversion haben. Ich glaube, das hätte der Welt auf jeden Fall gut.
Ja, ich glaube auch. Was der Welt auch gut tut, ist vielleicht noch ein Fakt von dir, Tommy.
Ein Fakt?
Ein Entweder-Oder.
Nee, ich habe ein Entweder-Oder habe ich nicht vorbereitet. Ja. Ich habe einen vorbereitet für diese Runde, aber ich habe einen Fakt vorbereitet.
Na dann, hau raus.
Fakten, Fakten, Fakten.
Okay, ich habe zwei Fakten vorbereitet. Erster Fakt ist, ich habe mich dazu entschieden.
Ja.
Ich habe mich dazu entschieden, in eine WG zu ziehen, weil mir das tatsächlich so, wie ich das jetzt gerade habe, mit dem Pendeln nach Hamburg immer nicht gefällt, weil ich ungefähr eine Stunde entfernt von Hamburg wohne und habe mich entschieden, meinen Hauptwohnsitz nach Hamburg zu verlegen, wieder in eine WG und dann immer nur zu pendeln, so quasi wie ich das damals gemacht habe mit Bonn.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Das ist gelogen. Auf gar keinen Fall. Ich würde nie wieder in eine WG ziehen. Ich muss zusammen in einem Bett schlafen. Ich brauche Berührung in der Nacht. Und das geht mit WG-Partnern nicht so gut.
Ja, also mit Jenny hättest du das doch machen können.
Ja, nee.
Jenny hört so zu und denkt sich so, nein.
Nein. Ja, wir wissen, dass wir als WG gut funktioniert haben, aber nein.
Ja, okay, gut. Ja, krass, okay. Ich würde dir auf jeden Fall zutrauen, dass du das machst.
Ja, hast du einen Fakt?
Ich habe auch einen Fakt dabei. Und zwar wurde letztens, ich habe mein Auto reparieren lassen und bin dann zu der Werkstatt gefahren mit einem Miles Carsharing-Auto. Und bin dann mit meinem Auto, ich habe das natürlich geparkt dort in der Nähe von der Werkstatt und bin dann mit meinem Auto aber wieder nach Hause gefahren. 3 Stunden später bekomme ich von Miles einen Anruf und die sagen so, ja, Frau Feldmann, wir wollten Ihnen Bescheid geben. Der Miles-Wagen, Ihre letzte Fahrt, wird gleich abgeschleppt. Sie stehen auf einem Behindertenparkplatz. Und ich so, nee, das kann nicht sein. Und ja, dann haben die gesagt, also wenn sie schnell sind, dann könnten sie es noch schaffen, den wegzufahren und mit dem Polizisten zu verhandeln. Oder halt nicht. Und dann bin ich so wirklich, ich habe gerade gekocht, ich habe den Herd ausgemacht und bin so richtig gesprintet nach unten. Ich glaube, ich war noch nie so schnell in meinem Auto. Bin dann nach Kreuzberg gefahren und habe dann mein Auto so richtig wie Tom Cruise, habe ich das so richtig verboten, so geparkt. Bin so ausgestiegen, bin so gerannt zu diesem Miles-Auto. Und dann habe ich das so aufgemacht. Das war tatsächlich noch da, das Miles-Auto. Und der Polizist so, halt, stopp. Und ich so, nein. Ich so, ich fahre das jetzt weg. Ich so, Sie werden das nicht abschleppen. Und er so, zu spät. Und ich so, Sie können mir gerne die Anfahrt berechnen, aber ich lasse dieses Auto nicht abschleppen. Ich war so richtig, so auf gar keinen Fall. Und er so, wer sind Sie überhaupt? Und ich so, mein Ausweis, hier. Und dann hat er meinen Ausweis genommen und das hat so gesagt, so ja, also da müssen wir jetzt kurz einmal telefonieren. Da hat er so seine Station da angefunkt und dann so, wie sieht's aus mit dem Abschleppwagen? Ist er schon unterwegs? Und dann, ja, war schon unterwegs, also Anfahrtskosten. Und ich so, ja, ist mir egal, das bezahle ich. Ich so, aber nicht, wenn er abgeschleppt wird. Und dann er so, ja, das ist jetzt auch nicht viel günstiger. Und ich so, was? Und dann habe ich aber tatsächlich noch dieses Auto umparken dürfen. Also es wurde nicht abgeschleppt, der Wagen. Ich muss jetzt aber 126 Euro Anfahrtskosten, weil natürlich 126 Euro, so viel kostet das, anzufahren. Und ich mir auch denke, was ist denn das für ein Preis? So 50 Euro hätte ich verstanden, aber 126 ist voll viel Geld, Mann. Und das, weil eine Frau, und er sagt da nämlich, der Polizist, die Frau, die die Polizei gerufen hat, ist die, die auf den Behindertenparkplatz angewiesen ist. Er sagte aber, die fährt gar nicht Auto und die hat keinen, der sie besucht. Die hat das in Anspruch genommen und die ruft einfach jeden Tag an und lässt Autos abschleppen. Das finde ich richtig krass.
Okay, es sind einfach so wahnsinnig viele Details.
Die müssen es machen. Ja.
Also wenn du es nicht erlebt hast, dann auf jeden Fall irgendjemand in deinem engen Verwandtenkreis oder Freundeskreis oder was auch immer. Weil 126 Euro, zu viel Detail. Und auch deine Rage darüber, dass es so teuer ist, 126 Euro. Ja, natürlich kostet Anfang nicht 126 Euro. Und dann das Detail, dass sie kein Auto hat. Das Datenschutz, dürfen die das überhaupt sagen? I don't know, ich weiß es nicht. Aber es ist so viel Detail. Und ich kann mir so gut vorstellen, dass, also zumindest hast du den Herd ausgemacht und bist schnell irgendwo hin. Das war alles zu detailliert. Ich sage, ja, das stimmt.
Ja, das stimmt tatsächlich.
What? Geil.
Ja, richtig kranke Geschichte.
Abgefahren.
Boah, ich bin wirklich, ich bin so schnell gefahren nach Kreuzberg, das glaubst du gar nicht. Ich war so richtig, du, 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 du. So eine Musik hat noch darunter gefehlt. Und Marti war so richtig so krank zurückgeblieben und hat so gesagt, so, und wer macht jetzt die Bolo fertig? So richtig so. So, und dann bin ich dahin und das war wirklich so krass und mich hat das so aufgeregt, diese Geschichte, dass die Frau, also wenn sie das benutzt und natürlich, ich habe es wirklich nicht gesehen, ich war so, oh mein Gott, ich muss zu meinem Auto, ich muss es auch abholen und ich so, geil, hier ist ja ein Parkplatz direkt frei und ich habe schon noch gedacht, warum ist der Bordstein abgesenkt? Ah, egal. Und das Schild war aber davor, ich bin schon dran vorbeigefahren, dass es ein Behindertenparkplatz war, also ich würde niemals auf einem Behindertenparkplatz extra parken, das würde ich nie tun.
Vor allem, weil es ja auch abgeschleppt werden kann einfach, und das nicht dein Auto ist, sondern Mai ist.
Also. Die schleppen dich ja so, ja genau. Und ich war so, ich hätte das, natürlich bin ich so nicht so dumm, aber es ist passiert, weil ich es nicht gesehen habe so. Und genau, und ich fand das aber ganz schlimm, dass der Polizist mir dann diese Insider-Info noch gegeben hat und gesagt hat, ja, die sitzt da am Fenster und lässt hier mehrmals am Tag Leute abschleppen. Und sie benutzt den tatsächlich gar nicht. So, die ist nur in der Wohnung. Und das fand ich so krass schlimm. Also erstmal diesen Fakt, dass sie den beanspruchen kann leider. Also das heißt, die Frau ist natürlich dann irgendwo behindert. Es tut mir auch leid. Aber dass sie dann auch den ganzen Tag in der Wohnung ist und das so ihr Lebenssinn ist,
das
fand ich
Hobby
dann auch voll
ist,
traurig. Boah, das fand ich dann alles so traurig und so furchtbar irgendwie. Ich war so sauer auf die Welt und auf mich und auf alle irgendwie. Ich so, boah, ist das für ein Scheiß hier.
Ja,
126 Euro für was? So, für was? Naja, aber ich bin froh, weil er meinte nämlich abschleppen, insgesamt wäre 300 Euro gewesen. Ich so, ja, besser 126 als 300 Euro.
Das stimmt, besser so als andersrum. Ich habe noch einen letzten Fakt mitgebracht, den ich dir offenbaren möchte. Und zwar weißt du ja, was für ein riesengroßer Fan ich von Zelten bin und von generell draußen sein und unterwegs Dinge erleben. Und dementsprechend habe ich mich entschieden, mich bei Seven vs. Wild zu bewerben.
Hey, da warst du doch schon, oder nicht?
Es war Wild Island damals, 2015 auf ProSieben, das war...
Ja, doch, du willst dich ja immer bewerben, du willst ja immer sowas machen. Ja, doch, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, tatsächlich. Habe ich mich entschieden, das zu tun. Das ist jetzt 14 Tage lang und man macht es nicht alleine. Die letzten drei Staffeln waren, dass man es alleine machen musste. Die letzten zwei Staffeln, dass man es alleine machen sollte. Und jetzt macht man das zu zweit und man darf sich mit einem Buddy bewerben. Und ich habe mich noch nicht beworben. Ich habe noch bis zum 21. Mai Zeit. Aber das wird gemacht, auf jeden Fall. Ob wir genommen werden oder nicht, das werden wir dann sehen. Aber das ist jetzt quasi offiziell hiermit in diesem Podcast. Ihr habt das zuerst gehört. Werde ich mich da auf jeden Fall bewerben. Ich will so sehr mitmachen. Ich habe da richtig Bock drauf.
Geil, ich finde das richtig cool. Was ist das? Muss man da so überleben oder was?
Genau, du wirst in die Wildnis ausgesetzt. Die hatten schon so was Tropisches auf so einer Insel, wo Palmen und Kokosnüsse waren. Also quasi das gleiche wie Wild Island. Nur, dass du alleine da warst. Da haben Leute mit, Knossi war zum Beispiel dabei und auch andere große Streamer. Und jetzt findet es statt in Kanada und Alaska. Aber nicht so Schnee, Winter, sondern schon, ist jetzt nicht frierend kalt, ganz schlimm, aber schon halt Survival, ne? Und dann musst du da 14 Tage zu zweit überleben. Und wenn einer ausfällt, ist das Team raus.
Krass.
Man bekommt auch nur einen Schlafsack und eine 1-Liter Wasserflasche. Und in diese 1-Liter Wasserflasche, also so eine große, mit einem großen Loch, da alles, was du da reinbekommst, darfst du mitnehmen. Außer Elektroartikel. Aber du kannst so viel mitnehmen, wie du möchtest, wenn du es platzsparend in diese 1-Liter Flasche packst. Das ist das, was du mitnehmen darfst. Ich habe mir auch schon einen Plan gemacht, was ich alles mitnehmen möchte. Hab erst überlegt, ich kipp's einfach mit Reis auf und habe dann einfach Reis für 14 Tage. Aber da kommt man ja auch nicht weit mit. Deswegen muss man schon ganz gut planen, was man mitnimmt.
Also, ja, Matcha würde da auf jeden Fall. Fuck. Okay, Okay, krass. Also das ist natürlich wirklich heavy. Ich habe gerade kurz überlegt, so ich und Marty könnten uns doch auch bewerben. Aber dann habe ich so gedacht, wir sind beide Künstler. Was soll ich denn mit einem Musiker in der Wildnis?
Also, ja, und nur eine Person von den beiden darf über 10.000 Reichweite haben.
Über was?
Nur eine Person darf über 10.000 Reichweite haben und die andere Person nicht. Wenn du dann Social-Media-Sachen connectest und zusammenrechnest oder whatever, darf nur die eine Person irgendwie bekannt sein.
Ja gut, ich bin gerade bei den 10.000, da sind noch 700, dann die lösche ich einfach. Und dann bin ich ja unter den 10. Und genau, einfach mal so 700 Follower selbst rauskicken, ist auch geil, ne? So, ich brauche euch nicht. Ich will woanders mitmachen. Ja. Toll. Okay, krass, das ist echt witzig. Wow. Ja, Tommy, wow. Ich fände es total geil, wenn du da mitmachst. Also ich drücke die Daumen, dass das klappt. Und wir dann hier in der natürlich in den nächsten Folgen dann darüber reden könnten, wenn das so weit kommt. Geil. Mit wem mache ich dann 14 Tage den Podcast? Wir müssen vorproduzieren oder ich muss... wir machen dann so eine Live-Kommentar. Wir kommentieren das dann.
Ja, das kriegen wir schon hin.
Oh nein, jetzt zieht er sich auch noch aus. Oh na tollo. Geil. Okay, Tommy, ich habe keinen Fakt mehr. Du hast ja auch nur den Fakt, ne? Und sonst nehmen wir die einfach für die nächsten Folgen, liebe Hoodies. Und da müsst ihr natürlich auch einschalten. Also, liebe Hoodies, vielen Dank für diese schöne Folge mit euch. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Und ja, lasst es euch gut gehen. Tommy, möchtest du noch was sagen? Was sollen die Hoodies noch machen?
Auf jeden Fall einen schönen Tag haben und nächste Woche wieder einschalten, wenn wir wieder zu zweit hier sitzen und dann wieder Spaß haben. Deswegen sage ich jetzt einfach nur Tschüss.
Tschüss, liebe Hoodies, macht's gut.